Anfang von Corona-Zeit von der Outbreak Band zum ersten Mal aufgeführt bei uns im Hoffnungszentrum und das hat man bewusst für die verfolgten Christen geschrieben. Ich finde es ganz, ganz tolles Lied. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. So, wenn du wieder die PowerPoint einblendest, ich hoffe, dass das jetzt wieder funktioniert, dass wir guten Start haben. Ich habe dann auch ein paar Folien, ich habe sie ganz bewusst weggelassen vor der Predigt, dass die Kinder rechtzeitig zur Sonntagsschule gehen können. Ja, es kommt. Schön, freut mich. Man lernt geduldig zu sein, gell? Ja, guckt mal, das ist toll. So lange hat das doch gar nicht gedauert. Prima, danke dir für deine Anfänge, ist toll. Ja, das sind die 6 Lebensbereiche, die wir dann eben immer wieder in den 50 Ländern, beziehungsweise für uns Mitarbeiter 78, recherchieren und dann veröffentlichen. Wie funktioniert das? Wir haben Rechtsanwälte, beziehungsweise Advokaten, die in diesen Ländern aktiv sind und sie sammeln im Laufe des Jahres all die Informationen von den 5 Bereichen und physische Gewalt kommt als 6. dazu und dann entsteht ein Punktesystem, eine Skalaliste von 60 bis 80. Es ist starke Verfolgung und von 80 bis 100 sehr hohe Verfolgung. So, ich muss das Ding noch anmachen, dass es auch funktioniert. Ja, Schwerpunkte von der Entwicklung vom letzten Jahr war wieder Nigeria bzw. Subsahara-Afrika. Es hat wieder den höchsten Stand von Zahlen erreicht, allein in Subsahara-Afrika. Wir sprechen hier von 9 Ländern. Das ist dieser Streifen, wo sehr viel Wüste ist. Da wurden 4.180 Christen ermordet. Und gerade diejenige, die Nachrichten verfolgt haben, in den letzten 3 Jahren hat Boko Haram sehr viele Kinder entführt in einer Schule, wieder 280. Und jetzt in den vergangenen Tagen wieder teilweise sogar auch muslimische Kinder. Und das ist das, was enorm viel Leid mit sich bringt für diese armen Kinder. China ist wieder zu einem Topmodell geworden. In China entwickelt sich das immer mehr. Wir haben, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon erwähnt, in China gibt es mehr Christen als Parteimitglieder. Und das ist das schwierigste Thema für die Parteielite, für Präsidenten Xi und seine Elite. Mittlerweile ist es so, dass 100 Länder in China Überwachungstechnik, sogar über 100, Überwachungstechnik einkaufen, um die Christen in ihren Ländern zu überwachen. Und Gemeinden gehen immer mehr in den Untergrund und das ist das, was uns enorm ins Gebet treibt. Unsere Dienstbereiche, wir möchten immer wieder die Leute ermutigen, wenn sie gerade ihre nahe Angehörige verloren haben, oder Bibel, Literaturverteilung vor allem an die Kinder weitergeben. Und Dienstbereiche sind auch in der Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe. Und dieses Monatsheft ist Jemen. Wir haben seit 8 Jahren in Jemen Krieg. 80-90% der Jemeniten sind auf die Hilfe von außen angewiesen. Und viele von ihnen sagen, wir sind müde von dieser Religion, von dem, dass Schiiten und Sunniten ihren Kampf dann auf dem Rücken von Bevölkerung ausbaden. Und viele entscheiden sich für Jesus und zahlen sehr hohen Preis. Natürlich, biblische Schulungen sind für uns auch wichtig, für diejenigen, die auch nicht lesen können, Analphabetisierungskursen und Sprachrohr zu sein, auf unterschiedliche Art und Weise, letztes Jahr präsent, dieses Jahr wieder online für eben Erwachsene und auch für die Jugendliche Open Doors Tage eben am Himmelsfahrtswochenende. Und jetzt kommen wir zum Text. Ich habe sehr schnell den Text zugesagt. Ich weiß nicht, ist der Ralf da heute? Ach, da bist du. Aber ich habe gemerkt, wo ich mich dann reingekniet habe in den Text, der ist sehr herausfordernd und deshalb werdet ihr heute einige Punkte von mir sehen. Aber ich finde es toll, dass man in der Predigtreihe bleiben kann. Ich habe das gerne getan, trotz der Herausforderung. Der Text kommt aus Johannesbrief, Kapitel 7. Ich lese ihn nach der Schlachterübersetzung 2000. Ich habe ihn überschrieben, beziehungsweise es wurde mir zugeschickt, Jesus lehrt überirdisch, Verse 14 bis 24. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie vom Mose kommt, sondern von den Vätern. Er meint Abraham. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat? Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird? Was zürnte mit mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Nun, es ist ein spannender Text und er fordert uns heraus. Und das Erste, was mich hier bewegt, wer ist dieser Jesus, der überirdisch lehrt? Nämlich, das fragen sich die Juden. Und ich merke einfach, dass diese Frage bewegt sie enorm. Die anderen, die sind suchend und wiederum die anderen, die sind gegen Jesus. Und vom Kontext her ist die Antwort Kapitel 5, Johannes Kapitel 5, Jesus heilt einen Gelähmten und sagt am Schabbat, nimm deine Matte und geh. Und das war etwas, was revolutionär war. Sowas waren die Ultraorthodoxen und die Gelehrten des Volkes gar nicht gewohnt. Nämlich einige von euch waren doch in Israel und wenn man dann in den Dörfern unterwegs ist, und redet mit den Leuten, dann sagen sie, am Schabbat kommt kein Krankenwagen zu uns, wenn jemand krank wird oder einen Herzinfarkt hat. Es ist Schabbat. Es ist einfach frei. Wir dürfen uns nicht bewegen. Es nehmen nicht alle das ernst, aber einige doch. Oder wenn man in Jerusalem im Hotel ist, da gibt's Schabbataufzug. Es gibt dann 2, 3 Aufzüge und einer ist Schabbataufzug. Was bedeutet das? Er geht automatisch von einer Etage bis zur anderen, hält automatisch an, öffnet die Türen und du brauchst keinen Knopf drücken. Nämlich am Schabbat dürften sie nicht arbeiten, keinen Knopf drücken. Für uns, wir lächeln, ja, aber es ist die Realität für die Ultraorthodoxen. Ne? Und das Gleiche war eben übertragen auf die Wortverkündigung von Jesus. Und sie waren schon schräg drauf. Aber auf die Frage, wer ist dieser Jesus, antworten die Leute allein in diesen drei Versen dreifach. Die einen sagen, er war ein sehr guter Mensch oder er ist ein sehr guter Mensch. Die anderen sagen, nein, er ist gefährlich, er ist ein Volksverhetzer oder Verführer. Und die dritte sagen, er hat einen Dämon. Ich meine, wenn heute die Gesellschaft mitreden würde, dann würde man vermutlich 20 oder 50 Ausführungen haben, wer Jesus ist. Aber die Realität ist, dass diese Leute, sie hatten gemischte Gefühle. Und gerade die Gelehrten, sie hatten riesen Panik und Angst vor Jesus. Und das ist das, was mich so bewegt bei der Beobachtung. Wer ist dieser Jesus? Und die Antwort liegt eben im Vers 15, was wir gelesen haben. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Ihr Lieben, es ist spannend. Jesus gibt ihnen eine klare Antwort. Er nimmt kein Blatt vom Mund. Er hat keine Angst vor diesen Gesetzeslehrern. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Ich finde es eine weise Antwort. Nicht ich bin im Vordergrund, sondern mein Vater, den ich verherrliche. Und er, der im Hintergrund wirkt. Jesus lehrt in der Autorität des Vaters. Und das ist das, was die Gesetzeslehrer sehr schnell gemerkt haben. Er nimmt wirklich kein Blatt vom Mund und setzt sich da voll ein. Und deshalb meine Frage ist, wenn ich über die irdische beziehungsweise über göttliche Verkündigung von Jesus rede, warum sind wir heute hier in diesem Raum versammelt? Kann mir jemand nachhelfen? Werdet laut. Um Jesus die Ehre zu geben. Und das hat Jesus gemacht. Er sagt, er lehrt mit Autorität des Vaters in der himmlischen Perspektive und sagt, ich bin da, um meinen Vater zu verherrlichen. Und ich finde es so toll. Und wenn, Timo, du heute den Gottesdienst leitest, dann gibst du Gott die Ehre. Und wenn jemand anders den Kaffee kocht für nachher, nach dem Gottesdienst, er gibt damit Gott die Ehre. Oder wenn Jungs da hinten sitzen an der Technik und versuchen, ihr Bestes zu geben, das ist gut, sie geben Gott die Ehre. Ich finde es so toll. Und wenn du morgen unterwegs bist in deiner Firma und mit deinen Kolleginnen und Kollegen über den Glauben redest, dann gibst du nicht dir, sondern Gott die Ehre. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Das war das Denken von Jesus. Nicht er war im Vordergrund, sondern sein Vater. Und das wünsche ich mir. Ihm gebührt die Ehre für dein Leben. Und wenn du vielleicht schon nicht 100% gesund bist, trotzdem kannst du ihm dafür die Ehre geben, weil er für dich sorgt. Und wenn du und ich in meiner Berufung unterwegs sind, und unterwegs sind dann noch wie heute 300 Kilometer oder ein bisschen mehr, dann geben wir Gott dafür die Ehre. Nicht uns, nicht wir sind die Macher, sondern er ist derjenige, den wir verherrlichen. Und ich finde, dass dieser Aspekt ganz wichtig ist, dass wir ihn in unser Denken und unser Handeln übernehmen und nicht bei einer guten Predigt oder bei einem guten Lobpreis uns auf die Schulter klopfen und sagen, wow, wir haben das gut getan. Ne? Nein, gib Gott die Ehre, das erwartet er von dir und von mir. Jesus lehrt in der Autorität des Vaters. Ab Vers 14 lesen wir, dass da eine Feindschaft entsteht gegenüber Jesus. Und trotzdem geht sein Lehrdienst in der Vollmacht des Vaters weiter. Er wird nicht verhindert. Jesus hat keine Angst vor Pharisäer, Sadduzäer und Essener, sondern er geht inmitten vom Lobhüttenfest hoch in den Tempel und verkündigt wie alle anderen Rabbiner, ohne bei den Schriftgelehrten zu fragen, darf ich das? Und ich bin gespannt, dass Jesus so viel uns in diesem Text hinterlegt hat. Und da lesen wir doch im Vers 14, und als das Fest schon zur Hälfte verflossen war, Jesus hatte vermutlich bewusst abgewartet bis an die Mitte. Weil am Anfang versuchten die Sadduzäer und Schriftgelehrten irgendwie es zu verhindern und dann mitten im Fest erwarten sie gar nicht, dass er hochkommt. Aber er macht es und lehrt in der Autorität des Vaters. Sein übernatürliches Wissen kommt vom Vater her. Woher nehme ich das? Es steht in Verse 15 und 16. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kommt dieser, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Und Jesus antwortete und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und ich finde, dass die Antwort Jesu ist voller Weisheit gefüllt. Und dass er dadurch seinen Vater verherrlicht. Und Jesus antwortet auch korrekt. Und wenn wir denken an Lukas 2 ab Verse 46, ich habe mir die hier notiert. Wir lesen, dass als Jesus erst 12 Jahre alt war, geht er mit seinen Eltern nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Und dann auf der Rückreise vermissen sie ihn, weil er sich irgendwie unter der Menge verloren hat. Und dann lesen wir ab Vers 46, Kapitel 2, Lukas, und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Jesus befragte die Gesetzeslehrer. Es erstaunte aber alle, die ihn hörten, und sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, gemeint ist die Eltern, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du es uns angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus antwortet zu ihnen mit 12 Jahren, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Der Vater im Himmel hat dafür gesorgt, dass Jesus schon mit 12 Jahren voller Wissen und Weisheit erfüllt war. Und das finde ich schon sehr spannend, ne? Dass Jesus mit 12 Jahren mitten unter den Gelehrten sitzt und sie wundern sich über sein Wissen. So ist Gott. Und so denkt Gott und handelt Gott. Und das ist das, was mich enorm ermutigt. 2,2, die Richtigkeit seiner Lehre ist nachprüfbar. Woher nehme ich das? Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ähnlich hat der Gelehrte von Sanhedrin Gamaliel es einmal ausgesprochen. Es geht hier um Richtigkeit, eigentlich mehr als Richtigkeit, um die Wahrheit. Und wenn wir hineinschauen an die Anfänge vom ersten Buch an das Alte Testament, da bedeutet Wahrheit, eben aus dem Hebräischen, das folgende Bedeutung hat es. Fest sein, beständig sein, zuverlässig und tragfähig sein. Und all diese Eigenschaften hatte Jesus schon mit 12 Jahren. Und ich bin mir dessen bewusst, dass Jesus bzw. sein Vater ihn bewusst mit dieser Wahrhaftigkeit ausgestattet hat, damit viele, die suchend waren, diese Wahrhaftigkeit in ihm sehen, sie entdecken und sich für ihn entscheiden. Oder Johannes. Johannes sagt doch in Johannes 1, Vers 4, und wir haben seine Macht und Hoheit gesehen, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigartigen Sohn. Gottes ganze Gnade und Wahrheit sind in ihm zu uns gekommen. Und damit meinte er, dass das Leben von Jesus auf dieser Erde, weil Johannes der Wegbereiter war. Nun 2,3, sein Handeln beweist seine Selbstlosigkeit. Jesus hat keine Angst vor den Pharisäern, Sadduzäern und Essenern, sondern er setzt sich ein. Und für Vers 18 haben wir gelesen, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Jesus handelt durch den Heiligen Geist mit Selbstlosigkeit. Was bedeutet Selbstlosigkeit? Selbstlosigkeit ist Gegenteil vom Egoismus, mit dem wir alle Menschen vom Sündenfall her komplett ausgestattet sind. Aber der Herr Jesus hatte eigentlich das Wohl der Menschen vor seinen Augen. Er sah die Not der Menschen, der suchende Menschen. Und deshalb handelte er anders wie wir Menschen. Jesus zog sich gerne in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Aber die Volksmengen, die konnten das nicht erdulden, weil wenn da hunderte von Menschen waren, sie suchten nach ihm, um ihn wieder zu befragen oder ihre Not ihm zu geben. Und wie reagiert Jesus in seiner Selbstlosigkeit? Er reagiert ganz einfach. Er lässt das zu und kümmert sich schon wieder um die Nöte der Menschen. Er stellt seine Bedürfnisse hinten an. Das bedeutet, selbstlos zu sein. Und ich finde es, dass wir von dieser Selbstlosigkeit von Jesus sehr viel lernen können. Er kümmert sich um die Volksmenge. Und wir lesen zum Beispiel in Matthäus, und er wurde innerlich bewegt. Und das heißt, sein Herz drehte sich in ihm um von der Not der Christen beziehungsweise der Juden, der suchenden Juden, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Schwachheit. Matthäus 14, Vers 14. Lieben, ich glaube, wir können von Jesus nie auslernen in unserem Alltag. Ob wir jung oder alt sind, wir können so viel von ihm entdecken. Und das können wir wirklich für unseren Alltag, für unser Denken und Handeln immer wieder übernehmen. Dass wir einfach unsere Bedürfnisse etwas nach hinten stellen. Und kümmern wir uns um das Wohl der anderen Geschwister, die in der Not sind. Es ermutigt mich, diese Entdeckungen in diesem Johannesbrief zu machen. Das 2,4, seine Wirkung auf die Welt ist alarmierend, wenn wir auf sein Wirken hineinschauen, was Jesus alles mit sich gebracht hat. Wir lesen es in Verse 19 und 20. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Entschuldigung. Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus konfrontiert hier diese Gesetzeslehrer, diese Juden, einfach sehr, sehr mit Autorität verbunden. Es geht hier um Anspruch der Gottesherrschaft. Und mit dieser Frage, hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben, stellt er die bloß. im wirklichsten Sinn des Wortes. Und sie fühlten sich beschämt, weil Jesus ihnen es erklärt. Allein mit diesem Satz, und doch tut keiner von euch das Gesetz. Ihr haltet das Gesetz von Mose gar nicht ein. Ihr heuchelt eigentlich, bedeutet es in der normalen Sprache. Und warum sucht ihr mich zu töten? Hier zeigt Jesus einfach seine ethisch gerechtiges Denken und Handeln. Und er ertappt sie dabei und er geht dann eben auf die Beschneidung ein. Kurz gesagt, er versucht einfach, das Gerechtigkeitsdenken damals von diesen Gesetzeslehrern, von Führenden des Volkes, komplett in die Frage zu stellen. Und er meint, gerecht ist nur einer, der Kompromiss gütig und barmherzig handelt. Das, was wir in Lukas-Evangelium beim samaritischen Helfer finden oder bei diesem Gleichnis. Und wer Kompromiss handelt, der handelt mit Gott und verherrlicht ihn. Und ich finde es so toll, dass Jesus hier so offen ist. Und so handelt Jesus. Und in diesem Horizont von Jesus sehen wir, dass er diese Tora-Bücher oder Gesetzesbücher komplett hinterfragt, aber er lebt sie auch aus. Und er geht natürlich nicht gegen die Gesetze, er geht eher gegen Reinheitsgebote. Gerade was mit der Beschneidung war, es war doch so bei den Juden, wenn ein Kind, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, ist dahingestellt, am Schabbat geboren war, musste es am achten Tag beschnitten werden. Sprich nach einer Woche, es ist Schabbat. Und am Schabbat haben sie die Kinder beschnitten. Und eigentlich war das gegen Sabbatgesetz, beziehungsweise gegen das mosaische Gesetz. Und er sagt ihnen eigentlich klar ins Gesicht, wieso greift ihr mich an und selbst bricht ihr das Gesetz mit der Beschneidung. Ich habe einen ganzen Menschen geheilt. Ich habe eine größere Tat vollbracht. Und damit zeigt er auch, dass ich der Sohn Gottes bin und ich handle in der Vollmacht meines Vaters. Und er setzt einfach diesen Schwerpunkt auf die sozialen Punkte in der Gesellschaft. Und er wendet sich oft weg von den Gesetzeslehrern, die meinen, etwas zu sein, und wenden sich an die einfache Bevölkerungsschicht und zeigt ihnen, für euch ist das Heil da, ihr dürft diese Rettungsbotschaft und diese Vollmacht in meines Vaters annehmen. Und ich finde es so gewaltig, dass Gott hier so viele Wunder tut in diesem Text. 2,5, das ist auch das letzte, beziehungsweise das vorletzte, dann kommt noch 3. Seine Taten beweisen seine Identität als Gottes Sohn. Und ihr antwortet mit mehreren Versen, die wir gelesen haben. Jesus antwortet und spricht zu ihnen, ein Werk habe ich getan. Und damit meint eigentlich Johannes 5, dass er den Lammen geheilt hat. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mit dem, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach den Augenschein, sondern fällt ein gerechtiges Urteil. Nun, das Heilige habe ich schon erklärt, was das Gesetz betrifft und die Tora. Aber das Letzte ist für mich wichtig, ein gerechtes biblisches Urteil im Handeln. Hier ermutigt Jesus die Menschen, dass sie nicht einfach mit den Augen schauen und dann eben ungerecht die Menschen verurteilen. Und das ist der 24. Vers, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Nun, von der Kirchengeschichte her weiß man, beziehungsweise auch aus dem Evangelium, dass nach dem Kommen Jesu auf diese Erde, nach dem, wo er seine Wirksamkeit in diesen 3,5 Jahre voll aufgenommen hatte, kamen diese Fehlurteile von den Gesetzeslehrern immer wieder. Man hat Jesus negativ beurteilt. Und wir lesen auch in Jesaja 53, was die Juden nicht gerne lesen. Heißt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir seiner begehrt hätten. Sie haben Jesus im Schattenlicht gestellt. Sie haben versucht, ihn als ganz negativen Lehrer, als einen Sektierer zu behandeln. Aber Jesus selbst ist nie dem nachgekommen, andere zu verurteilen. Er tat das, was ihm der Vater beigebracht hat. Und wir lesen in Jesaja 11 wiederum, und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen, nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ihr Lieben, nun sehen wir, dass Jesus anders vorgeht. Jesus ist ein himmlischer Lehrer und für ihn zählt nicht das Gesicht, sondern die Person. Die Person, die suchend ist. Nicht das Physische, das Aussehen, sondern das Geistliche. Er sieht nicht die Verpackung, sondern den Inhalt. Jesus lehrt anders. Und das können wir von uns lernen, dass wir eben andere nicht zu schnell verurteilen. Ich weiß, ich muss mich auch an eigene Nase nehmen immer wieder, dass wir zu schnell andere verurteilen. Wenn ich unterwegs bin, irgendwo in der arabischen Welt und merken, sie haben im Gottesdienst ganz andere Komponente wie wir, das neigen wir sehr schnell, sie zu verurteilen. Aber das ist nicht unsere Berufung und nicht unsere Not, sondern Jesus sagt, ich bin der Ermutiger, ich sehe die bedürftige Person. Und das finde ich sehr interessant, dass wir den Schwerpunkt legen auf Ermutigung, auf das Positive. Und Jesus lebt es uns hier vor. Dass wir es übernehmen in unser Denken und Handeln, ohne den anderen schnell zu verurteilen, sondern lasst uns die Person selbst sehen, ihre Not und versuchen, da zu helfen, wo Jesus uns es aufs Herz legt. Und ich möchte diesen Text mit Jesaja 11, 3, was ich schon gelesen habe, einfach abschließen. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Möge Gottes darin einfach viel Segen und Kraft schenken. Amen. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, wie auch letztes Jahr. Die sind vorne. Ich brauche dazu nicht viel sagen, sonst werden wir zu lang. Es ist schon ein bisschen vorgeschritten, die Zeit. Format ist ein bisschen anders. Ich habe das Land Burkina Faso, wo ich letztes Jahr war, mit Überschrift gemacht, das Land der Traumatisierten, Heilung und Hoffnung für die Gemeinde Jesu in Burkina Faso. Burkina Faso liegt im Norden des Landes, etwas über Ghana. Es ist ein Land, wo seit 2,5 Jahren starke Verfolgung ist, beziehungsweise zugenommen hat. Und ihr merkt, Niger, Mali, Elfenbeinküste, Togo und Benin, da ist überall Verfolgung. Sie sind quasi, ausgenommen Ghana, da gibt es wenig Verfolgung, kaum. Sie sind eingekeilt von Extremisten. Und hier diese braunen Punkte, die ich abgebildet habe, das sind alles extremistische Organisationen. Und gerade hier, eben im Nordosten von Burkina Faso, sind sehr viele Extremisten und die tun den christlichen Dörfern sehr viel Leid an. Das war unser Team, nur Männer, weil für Frauen war das zu gefährlich. Wir haben die Frauen lieber zu Hause gelassen. Und das ist typisch so eine Kirche, ganz provisorisch, ein paar Pfeiler, eine Hinterwand oder ein paar Seiten, die gemauert sind. Der Rest ist mit dem Blech abgedeckt, Campingstühle. Sie haben nicht mehr Geld für ihre Gemeindehäuser und die sind auch damit zufrieden. Wir trafen einen Leiter von einem größeren Werk mit 7.500 Gemeinden und wir waren bei ihm bestimmt ein paar Stunden und er hat uns viele Fragen gestellt. Wir haben viele Fragen ihm gestellt und sein Ziel ist, dass in jedem Ort soll eine Kirche stehen. Unser Land braucht Jesus sehr dringend, hat er uns bewusst gemacht, obwohl im Land starker Krieg geht durch die Extremisten. Salamatta, eine junge Frau, wir haben davon berichtet in unserem Gebetsheft 2019. Sie war eine Muslima. Ihr Vater auch und die Mutter wurde krank, starb eines Tages und Salamatta mit 16 Jahren und ihr Vater, sie waren auf sich gestellt. Und diese Not trieb sie zu Jesus, sie begegneten Christen, nahmen Jesus auf, aber ihr soziales Umfeld, Familie, Freunde haben sich von ihnen alle abgewandt und sie hassten sie. Und da kamen auch die Extremisten immer näher in seine Gegend. Und er hatte Angst um seine Tochter. Er schickte sie in eine naheliegende Stadt zu seinem Freund, der Pastor war. Er hat sie als Adoptivtochter aufgenommen und ausgerechnet nach ein paar Wochen kamen Extremisten dahin und ermordeten alle Männer im Gemeindehaus. Und sie war so traumatisiert, dass sie keine Freude zum Leben mehr hatte. Das war für sie so brutal. Und dann aus der Hauptstadt Ouagadougou hat sich ein anderer Pastor erbarmt, obwohl er schon andere 12 Kinder hatte, die er versorgte. Er nimmt sehr viele Kinder auf. Und er nahm sie auf und hat sie dann immer wieder, in der Nähe gab es da ein oder gibt es noch immer Traumazentrum, durch Traumaseelsorge, durch psychologische Begleitung, hat sie durch die Jahre wieder zu Jesus zurückgefunden und wurde geheilt. Und wir haben sie besucht und das war so spannend zu sehen, guck mal da mittendrin im gelben Kleid, was aus diesem traumatisierten Mädchen geworden ist. Die hat letzten November ihre Ausbildung als Friseusin abgeschlossen und arbeitet jetzt in dieser Einrichtung, psychotherapeutische Einrichtung in der Hauptstadt. Und als wir ihr die Karte überreichten und haben gesagt, viele aus Deutschland haben in den vergangenen Jahren für dich gebetet. Ihr kamen die Tränen in den Augen. Gott tut Wunder. Und sie war so dankbar, dass wir sie besucht haben. Und das macht so viel aus, wenn wir solchen Leuten wieder Mut zusprechen. Wir sehen ihre Not, ihre Zaghaftigkeit, aber durch Gebet verändert Jesus viele Geschichten. Ein älterer Pastor, Etienne, er ist 77 Jahre alt. Es war nach Ostern letztes Jahr, jetzt ist er knapp 78. Er erzählt uns, er hat 2 Gemeinden gegründet. Und immer wieder haben die Extremisten sie zerstört. Und eines Tages kamen wieder die Extremisten und er stellte sich in den Eingangstür. Sie waren bewaffnet und er sagte zu ihnen, so ein Zeugnis habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Nur über meine Leiche. Ihr lässt das Gemeindehaus stehen. Und dann hat er nochmal einen draufgesetzt und sagte zu ihnen, morgen kommt ihr wieder und jeder von euch bringt einen eigenen Sarg mit, ich bringe meinen und dann sehen wir, wer wen tötet. Die haben Angst bekommen, diese Extremisten, obwohl sie bewaffnet waren. Und dann liefen sie zum Bürgermeister, weil er auch muslimisch geprägt war von diesem Stadtteil. Und beklagten sich bei ihm. Der Bürgermeister kam zum Etienne und hat gesagt, Etienne, beruhig dich, tu ihnen nichts an, ich werde dafür sorgen, dass du dein Gemeindehaus behältst. Gott tut Wunder. Manchmal haben Menschen Mut mit über 70 Jahren, den wir vermutlich nicht aufbringen würden in der westlichen Welt. Oder ein anderer Pastor, Daniel, der ist 66 Jahre alt. Er wurde entführt, er lebte ganz an der Grenze zu Kongo. Das Gebetsanliegen ist heute von Kongo. Und man hat ihn entführt mit 7 oder 8 Personen und er war 100 Tage in der Entführung bei Extremisten. Und nach 100 Tagen gelang ihm die Flucht und er kam zum Pastor Etienne in den gleichen Stadtteil und wohnte bei ihm. Er war gerade 3 Wochen da, wo wir ihn besuchten. Und er sagte zu uns, nach 3 Wochen von nichts tun, fällt mir die Decke auf den Kopf, ich will eine neue Gemeinde gründen. Wir haben nur gestaunt. Wir mit 66 wollen in den Ruhestand gehen, oder? Und er will eine neue Gemeinde gründen. Ich staune über den Mut von diesen Männern und Frauen, die so viel Schlimmes erlebt hat. Und im gleichen Zug sagt er uns, ich habe schon 3 Jahre keinen Kontakt zu meinen Kindern und zu ihren Familien. Ich weiß nicht, ob sie da im Norden, wo Extremisten sind, noch leben. Eine Bewunderung, was Gott aus diesen Menschen tut. Und nochmal vielleicht, das war auch eine interessante Gemeinde. Wir begegneten da, ich glaube, 17 oder 18 Pastoren, die alle traumatisiert waren. Sie haben miterlebt, wie ihre Dorfbewohner, wie ihre Gemeindemitglieder mit umgebracht wurden und sie konnten fliehen. Wie merkt man, dass ein Mann traumatisiert ist? Du guckst ihm in die Augen, der hat gläserne Augen, er hat keine Emotionen, er kann nicht lachen, er kann sich nicht freuen, sondern er ist traumatisiert von dem, was er erlebt hat. Und viele von ihnen hatten gerade einige Wochen davor diese Traumata erlebt. Und wir konnten für sie beten, jeder von ihnen hat die Geschichte erzählt, wir haben das aufgeschrieben, für die Zeugnisse ist es unmöglich, alles weiterzugeben. Und das ist das Traumazentrum in der Hauptstadt Ouagadougou. Wir haben da mehrere Mitarbeiter, die wir finanzieren, mit ausbilden und sie behandeln diese traumatisierte Menschen. Und einer vom Psychologen sagte zu uns, jede 50 Quadratmeter in Burkina Faso gibt es mindestens einen, der traumatisiert ist durch die Vorgehensweise von diesen Extremisten. Die Not ist groß und sie brauchen unser Gebet. Was natürlich sehr schwierig ist für die Bevölkerung, die sind wirklich wie eine Kirchenmaus arm. Wir haben sehr viele bettelnde Kinder gesehen und die haben keine Möglichkeit, wenn sie traumatisiert sind, in die Hauptstadt zu diesem Traumazentrum zu kommen. Und deshalb überlegen sich die Mitarbeiter und wollen jetzt in diesem Jahr es verwirklichen. Dafür können wir beten, dass sie dann für 5 Tage in ein Dorf fahren, in der Woche behandeln die Menschen und zum Wochenende wieder zurückkommen, damit sie auf diesem Weg diesen traumatisierten Menschen helfen können. Dann vielleicht noch ein kurzer Bericht, ich gucke auf die Uhr, aus Jamtam. Eine sehr interessante Geschichte. Für diejenigen, die unser Gebetsheft lesen, beziehungsweise bei uns auf der Homepage sich bewegen, wissen, dass Fulani-Hirten Muslime sind, Nomaden, Völker, die dann eben von Norden in den Süden wandern und gegen Christen sind. Es gab da einen, der war auch ein Nomade. Diallo heißt er. Er kam zu Jesus aus seiner muslimischen Familie, entscheidet sich für Jesus, geht nach England, studiert da Bankwesen und heiratet eine Engländerin, haben 4 Kinder und als er dann als Banker genug Geld verdient hatte, um eine Missionsstation zu starten, kehren sie zurück und starten mitten in der Wüste auf dem Grundstück von seinen Eltern eine Missionsstation. In den letzten 11 Jahren oder 16, weiß ich nicht mehr genau, haben sie über 100 Missionare bzw. Menschen aus Fulani-Volk zum Glauben geführt, in der Missionsarbeit ausgebildet, beziehungsweise auf biblischer Ebene, kurzen Crashkurs gegeben, dann auf Business-Ebene ausgebildet, nicht nur in der Bibel, wie sie ein Geschäft in ihrem eigenen Dorf gründen können und wie sie dann Hauskreise und Gemeinden gründen können. Und es funktioniert. Seit paar Jahren treffen sich zum Ende des Jahres zu einer Konferenz über 350 ehemalige Fulanis mit ihren Familien und sie feiern Jesus, geben ihm die Ehre und kümmern sich um diese Missionare. Finde ich es gewaltig, was Gott da tut. Und dann sagt er zu uns, wollt ihr den Geistlichen von der Moschee kennenlernen, von Mullah? Ich sage, gerne. Packt er einen Sack Reis in seinen Jeep, setzt uns rein, wir fahren 2 Kilometer, er begrüßt uns, schenkt uns allen Tee ein und wir unterhalten uns mit ihm. Und er will wissen, warum wir da sind und am Ende sagen wir, dürfen wir für sie beten? Er sagt, ja. Wir gehen hin, beten für ihn. Und als seine Moschee undicht war, das Dach, rief er nicht seine Muslime an, sondern den Diallo. Und Diallo kam mit seinen Mitarbeitern und hat das Dach repariert. Es sind so tolle Kontakte da und diese Muslime öffnen sich für Jesus. Das ist das, was wir bei uns im Land nicht erreichen. Er erreicht es auf einem ganz, ganz armen Ebene. Und er hat irgendwo da, das ist ein anderes Bild. Er hat sogar viele Jugendliche, viele Kinder aus muslimischen Familien aufgenommen und er sagt, ich schule sie und hoffe, dass sie zueinander finden, dass sie einander heiraten, gesunde Familie gründen und Missionare werden. Ein tolles Projekt, für das wir weiter beten können, das Gott da tut. Das ist Traumaseminar. Und dann nochmal von einer Kirche, die von einem Pastor und einer Frau mitgegründet wurde. Die Frau kümmert sich um Witwen und Waisen. Ich glaube, das sind 200 Witwen und über 300 Waisen. Auf die Frage, wie tut sie das? Und sie sprach so ein hartes Arabisch. Die andere Fulanis, die haben dann eher das Fulani-Dialekt gesprochen. Aber sie sprach ein hartes Arabisch. Und sie sagt, ich bete und Gott versorgt mich. Sehr interessant. Gott wirkt in dieser muslimischen Kultur übernatürlich. Und sie sorgt für diese Frauen und sagt, ich bete, dass mein Pastor genug Kraft hat, dass dieses Gemeindehaus, was hier abgebildet ist, bis Ende gebaut werden kann und dass wir viele, viele aus den islamischen Dörfern erreichen können. Und das waren 2 aus dem Islam mit ihren Käppis und mit ihrer Gebetskette. Und die sagten zu uns ganz offen, wir sind Muslime, aber es interessiert uns, was hier in der Gemeinde passiert. Wir sind dabei. Und wir waren sehr dankbar, haben ihr gesagt, wir werden das Zeugnis weitergeben, dass andere dafür beten, dass Gott hier Gnade schenkt. Und dass noch viele von diesen Menschen, hier stehen sie mit Karten, dankbar, dass wir für sie beten, dass wir sie besucht haben. Ja, so viel vielleicht zu Burkina Faso, vielleicht ganz kurz nochmal zu unserem Gebetsheft. Viele von euch kennen es schon, aber diejenigen, die es noch nicht kennen, möchte ich einfach herausfordern heute Morgen. Lasst doch nicht nur unsere Not sehen. Die Not von diesen Geschwistern, zum Beispiel Jemen, diesen Monat, 80-90% sind auf die Hilfe von außen angewiesen. Und wir hatten Besuch zu Obendors Jugendtag vom John, der selbst ein Jemenite ist. Und er hat uns erzählt, was er erlebt hat. Ein anderer Mitarbeiter, der reist ständig von uns dahin, um Menschen zu evangelisieren. Und das ist lebensgefährlich, was er macht. Aber er sagt, betet für mich und ich werde Gottes Schutz erleben. Was für ein Satz. Das ist Selbstlosigkeit, ihr Lieben, sie von Jesus. Und deshalb diejenigen, die unser Heft noch nicht haben, ich möchte dir es nahe ans Herz legen. Abonniere das, das ist kostenlos. Du hast für jeden Tag ein Anliegen. Und heute Morgen, wie gesagt, am Frühstückstisch, da habe ich gebetet für Kongo. Etwa ein Jahr nach dem Anschlag auf eine Kirche in Kasindi führte die Gemeinde Mitte Januar mehrere Veranstaltungen und evangelistische Einsätze durch. Danken wir, dass das Attentat die Gemeinde nicht zerstört hat, sondern sie in dieser Zeit sogar von knapp 1000 auf 1300 Mitglieder gewachsen ließ. Es Gott sei die Ehre, sagt der Pastor Ki Abraham. Und das ist das, was uns enorm bewegt. Lasst uns beten. Deshalb abonniere das Heft, fühle es aus, wirf in die Box da am Büchertisch und bete mit, damit Gott in diesen Ländern, in dieser Endzeit noch viel erreichen kann. Und das ist das, was uns bewegt und mich ermutigt. Und jetzt lasst uns Zeit nehmen fürs Gebet. Das ist das Letzte von mir. Ich mache nicht länger, okay? Timo, dann bist du dran. Lasst uns aufstehen und für diese Anliegen beten, dass Gott in Burkina Faso auf übernatürliche Art wirkt und dass die Lehre in seiner Vollmacht weitergeht. Traut euch, laut zu beten oder auch leise.